Willkommen bei History Lost in Time. Geschichte von einem Interessierten für Interessierte.
Und willkommen bei der dritten Episode mit dem Thema Rundfunkgeschichte in Deutschland. In dieser Episode geht es um den Rundfunk im Dritten Reich vor dem Krieg mit dem Schwerpunkt aufs Ausland. Es wird dabei um die Interaktionen zwischen dem deutschen Rundfunk und dem Ausland gehen, sowie um Sender im Ausland, die von Deutschen betrieben wurden. Die deutschsprachigen Auslandssender anderer Staaten werden gesondert betrachtet und nur am Rande erwähnt.
Zur Begründung der Themenwahl.
Nachdem in der letzten Rundfunkepisode der Schwerpunkt auf dem Inland lag, muss nun der Auslandsschwerpunkt kommen. Rundfunk ist nie eine ganz nationale Sache. Das trifft ehrlich gesagt auf viele Medien zu, besonders aber auf elektronische Medien.
Politische Hintergründe und Interpretationen.
Hier habe ich keine tagespolitischen Absichten. Es geht mir nur darum, über ein Thema zu berichten, das mich interessiert.
Die Quellen.
Als Quellen ziehe ich ein Buch und zwei CD-Boxen heran. Radio unterm Hakenkreuz von 1933 bis 1945, die Geschichte des Rundfunks in Deutschland, Herausgeber Hans Sarkowitsch, Produktion Hessischer Rundfunk 2004. Das ist die erste Box, die ich auch schon in der letzten Episode verwendet habe. Rundfunk in Deutschland, herausgegeben von Hans Bausch, Band 2, Ansgar Diller, Rundfunkpolitik im Dritten Reich, Deutscher Taschenbuchverlag, München 1980. Diese Buchreihe ist das Standardwerk der deutschen Rundfunkgeschichte. Geheime Sender, Herausgeber Hans Sarkowitsch, Produktion Hessischer Rundfunk und Deutsches Rundfunkarchiv 2016. Diese zweite Box ist nochmal deutlich ausführlicher als die erste vom gleichen Herausgeber, hat aber als Schwerpunkt die Sender im Ausland. Vielleicht erstmal etwas Erklärung und Abgrenzung. In dieser Episode geht es um den deutschen Rundfunk und seine Wirkung aufs Ausland, sowie um von Deutschen betriebene Sender im Ausland. Hier meine ich von Emigranten betriebene Sender. Die Auslandssender anderer Staaten, wie zum Beispiel Frankreich oder der Sowjetunion, werde ich nur am Rande erwähnen, wenn es um die Wechselwirkungen geht. Das Material, was mir zu den staatlichen Auslandssendern vorliegt, ist viel zu umfangreich, als dass ich es hier verwenden könnte. Das wird mal eine eigene Episode werden. Den Inlandsrundfunk aus dieser Zeit werde ich nicht nochmal rekapitulieren, da verweise ich auf Episode 10. Schon in der Weimarer Republik hatte es den deutschen Kurzwellensender gegeben, der sich an die Deutschen im Ausland richtete. Zu Republikzeiten ging es darum, eine Verbindung zur Heimat herzustellen und den Auslandsdeutschen ein Programmangebot zu machen. Im Dritten Reich wurde der Kurzwellensender zur Produktion und Verteilung von Propaganda genutzt. Allerdings blieb es dabei, dass sich der Sender an Auslandsdeutsche richtete. Die Bevölkerungen anderer Staaten waren nicht das Ziel. Die Sendungen blieben daher komplett deutschsprachig. Spezielle Richtstrahler sorgten dafür, dass die Sendungen weltweit zu empfangen waren. Den Anfang machte der Nordamerika-Richtstrahler, der bereits im April 1933 einsatzbereit war. Bis Mai 1935 folgten 5 weitere Richtstrahler. Der Kurzwellensender sendete kein Einheitsprogramm, sondern passte sein Programm an die Zielregionen an. Um diesen Aufwand zu bewältigen, wurde das Personal natürlich ordentlich aufgestockt. Arbeiteten 33 gerade mal 7 Personen beim Auslandsrundfunk des Kurzwellensenders, waren es 38 schon 242 Personen. Ein besonderes Highlight des Kurzwellendienstes waren die Olympischen Spiele 1936. Um der Welt die Teilnahme an den Spielen am Radio zu ermöglichen, wurden 3 Sender mit 12 Kilowatt Leistung und 8 Sender mit 50 Kilowatt Leistung aufgebaut. Bei den Winterspielen wurden 287 Sendungen in 14 Sprachen weltweit ausgestrahlt. Bei den Sommerspielen waren es sogar 2500 Sendungen in 28 Sprachen. Im Rahmen dieser Sendungen sollte Deutschland als weltoffen, aber auch als straff organisierte Autokratie nach außen dargestellt werden. Wie bereits in der letzten Episode erwähnt, besaßen die Volksempfängermodelle VE301 und DKE38 kein Kurzwellenmodul. Damit waren viele deutsche Radiohörer auf Lang- und Mittelwelle beschränkt. Das reichte für den Empfang der deutschen Sender und nachts auch für den Empfang von europäischen Nachbarsendern, aber weltweiter Empfang war nur mit Kurzwelle möglich. High-End-Geräte wie zum Beispiel Telefunken Meistersuper boten das an, waren aber auch deutlich teurer als die Volksempfänger. Die Fähigkeit zum Empfang von Auslandssendern war der NS-Führung natürlich ein Dorn im Auge, reduzierte das doch die Effektivität der NS-Propagandabeschallung. Verboten war das Hören von Auslandssendern jedoch bis Kriegsbeginn nicht. Unerwünscht ja, aber nicht illegal. Pläne zur Abschirmung der Bevölkerung vor Auslandssendungen im Kriegsfall gab es aber bereits seit 1935-36. Die Auslandssender der anderen Staaten waren mit kritischer Kommentierung von innerdeutschen Angelegenheiten meistens zurückhaltend, da man keinen Konflikt mit Deutschland suchte. Dies änderte sich nur in Krisenzeiten. Deutsche Emigranten, die ihre eigenen Radiosender betrieben, legten sich natürlich keine solchen Fesseln auf. Zwei Beispiele für Emigrantensender möchte ich hier kurz vorstellen. Der erste hatte den harmlosen Namen Landschaftssender Berlin. Er war nur kurz aktiv, von Dezember 34 bis Januar 35. Er wurde nicht in Berlin, sondern in Prag betrieben, und zwar von Otto Strasser. Dies war der Bruder des NS-Politikers Gregor Strasser, der bereits vor der Machtübernahme von Hitler kaltgestellt und dann im Zuge des Röhm-Putsches ermordet wurde. Otto Strasser hatte sich bereits vorher mit Hitler überworfen und eine Art linken Nationalsozialismus oder Nationalbolschewismus propagiert. Seine Organisation Schwarze Front war also eine nicht-demokratische, nationalsozialistische Opposition zu Hitler. Strassers Landschaftssender Berlin sollte den Eindruck erwecken, dass er aus Deutschland ausgestrahlt wurde. Strasser nutzte seine Kenntnisse aus der Zeit als Parteimitglied, um Privates, Geheimes und Unangenehmes über die NS-Führung zu senden. Den deutschen Dienststellen, die übrigens permanent alle Auslandssendungen abhörten, gelang es jedoch schnell, den wahren Standort des Senders zu ermitteln. Nachdem diplomatische Proteste bei der Regierung der Tschechoslowakei wirkungslos geblieben waren, wurde der SD, der Geheimdienst der SS, beauftragt, den Sender auszuschalten. Alfred Naujoks, der später die Aktion gegen den Gleiwitzer Sender leitete, wurde damit beauftragt. Es gelang ihm zwar nicht, Otto Strasser zu erwischen, allerdings ermordete er dessen Radiotechniker und zwang Strasser damit, den Sendebetrieb einzustellen. Strasser konnte entkommen und überlebte den Krieg. Aufgrund der sehr kurzen Laufzeit und der Kurzwellenverbreitung dürfte die Wirkung des Senders gering gewesen sein. Wesentlich größere Wirkung hatte der deutsche Freiheitssender 29,8. Dessen Name beruht auf der Frequenz des Senders, 10.067 kHz bzw. Wellenlänge 29,8 Meter. Dieser Sender wurde von kommunistischen Emigranten betrieben. Auch er machte den Eindruck, als würde er aus Deutschland heraus betrieben werden, und dort suchte die Gestapo ihn auch. Tatsächlich hatte er seinen Sitz jedoch in Madrid, damals noch im Besitz der republikanischen Seite im Spanischen Bürgerkrieg. Aufgrund starker Sicherheitsvorkehrungen konnten die deutschen Behörden den wahren Standort des Senders auch nie ermitteln. Der Freiheitssender war von Frühjahr 37 bis März 39 in Betrieb, also in etwa 2 Jahre. Die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, organisierte den Sender im Wesentlichen. Walter Ulbricht, der spätere Staatschef der DDR, war an der politischen Leitung beteiligt. Beiträge wurden aber nicht nur von Kommunisten, sondern auch von Schriftstellern wie den Brüdern Heinrich und Thomas Mann, Anna Segers und Bertolt Brecht, Wissenschaftlern wie Albert Einstein und Nichtdeutschen wie Ernest Hemingway produziert. Einige der an diesem Sender Beteiligte arbeiteten später im staatlichen Rundfunk der DDR. Der Sender war jeden Abend für 1 bis 1,5 Stunden aktiv und sendete hauptsächlich Nachrichten, Meldungen aus Deutschland und Meldungen aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Die Inhalte waren eine Mischung aus Wahrheit und kommunistischer Propaganda. Dank des kommunistischen Netzwerks in Deutschland gelang es dem Sender immer wieder, an aktuelle Informationen zu kommen. Das bestärkte die Gestapo in ihrer Meinung, dass der Sender in Deutschland stationiert sein müsste. Die NS-Machthaber attackierten den Sender mit Störsendern, doch der Sender reagierte immer wieder mit spontanen, leichten Frequenzabweichungen. Das Abhören war nicht verboten und aufgrund des kommunistischen Netzwerkes in Deutschland wurde er durchaus oft in linken Zirkeln gehört. Der Sender stellte seinen Betrieb erst ein, als Francos nationalspanische Truppen Madrid eroberten. Als nächstes möchte ich die Rundfunkwechselwirkungen mit einigen Nachbarn Deutschlands besprechen und dabei mit Österreich anfangen. Hier gab es ziemlich sofort nach der NS-Machtübernahme Konflikte. Man könnte sogar von einem Rundfunkkrieg sprechen. Schließlich war das Ziel der deutschen Regierung, schnell eine Machtübernahme der österreichischen Nazis herbeizuführen. Die Ermordung des österreichischen Bundeskanzlers Dollfuß ist in diesem Zusammenhang zu nennen. Als die Machtübernahme jedoch scheiterte, endete die Rundfunkkampagne aus Deutschland, die diese Machtübernahme unterstützen sollte. Deutschfeindliche Agitation aus Österreich und österreichfeindliche Agitation aus Deutschland blieb jedoch die Norm. 1936 normalisierten sich die Beziehungen, nachdem ein Abkommen zwischen beiden Staaten geschlossen wurde. Es wurde vereinbart, nicht mehr zu agitieren und sich nicht in die inneren Angelegenheiten des anderen einzumischen. Der Deutsche Rundfunk berichtete nun nicht mehr negativ über Österreich, sondern positiv über Deutschland, was eine gewisse Sogwirkung auf die Österreicher hatte. Als Österreich 1938 an Deutschland angeschlossen wurde, wurde der Österreichische Rundfunk schnell übernommen und gesäubert. Die Wiener Sendeanstalt wurde zum Reichssender Wien umgewandelt, während die Nebensender Innsbruck, Salzburg und Bregenz den Reichssendern München und Stuttgart angeschlossen wurden. Das zweite Gebiet, bei dem es eine gewisse Rundfunkauseinandersetzung gab, war das Saarland. Dies befand sich ja bis 1935 gewissermaßen zwischen den Fronten Frankreichs und Deutschlands. Schon die Weimarer Republik hatte versucht, mit Hilfe des Rundfunks im Sinne Deutschlands auf die Saarländer einzuwirken. Dies war jedoch schwierig, da die Reichssender nur schlecht im Saarland zu empfangen waren. Ganz im Gegensatz zum französischen Sender in Straßburg, der regelmäßig auch auf Deutsch sendete und die Bevölkerung des Saarlandes im Sinne Frankreichs versuchte zu beeinflussen. Erst ab März 1934 waren die deutschen Sender vernünftig im Saarland zu empfangen. Das Propagandaduell im Rundfunk sorgte für diplomatische Verstimmungen zwischen Deutschland und Frankreich. Beide Seiten wollten aber nicht nachgeben. Bei der Volksabstimmung 1935 stimmte die saarländische Bevölkerung mit überwältigender Mehrheit für den Anschluss an Deutschland. Erst jetzt beruhigte sich die Situation wieder etwas. Ähnliches spielte sich im Sudetenland in der Tschechoslowakei ab. Bereits seit 1925 sendete der tschechoslowakische Rundfunk ein deutschsprachiges Programm aus, um die deutsche Bevölkerung an den neuen Staat zu binden. Die Situation zwischen Deutschen und Tschechen blieb jedoch sehr schwierig und konfliktreich. Der Ärger mit Otto Strassers Sender 34-35 sorgte zudem nicht gerade für gute Stimmung zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei. Die grenznahen deutschen Sender verstärkten daher im Laufe der Zeit ihre pro-deutsche Propaganda im Sudetenland. Die Tschechoslowakei reagierte spät. Erst im Mai 1938 wurden deutschsprachige Sendungen über neue Sender in Sudetenland und darüber hinaus ausgestrahlt. Im September 1938 reagierte der Deutsche Rundfunk mit tschechischsprachigen Sendungen. Die Sprache im Rundfunk wurde immer aggressiver, analog den Spannungen zwischen beiden Ländern. Der Deutsche Rundfunk berichtete unter anderem über wahre und erfundene antideutsche Aktionen durch die Tschechen im Sudetenland. Kurz vor Ende der Krise, die mit dem Anschluss des Sudetenlandes ans Deutsche Reich und der Zerschlagung der Tschechoslowakei endete, strahlte der Deutsche Rundfunk auch erstmals englische und französische Sendungen in Richtung Westen aus. Im Rundfunkpolitikbuch wird auf Seite 252 ein Dokument zitiert, in dem die Ziele der tschechischsprachigen Sendungen aufgelistet werden. Die folgenden Ziele sollten erreicht werden: a. Das Vertrauen des tschechischen Volkes in die Regierung zu erschüttern, b. Das Vertrauen der Tschechen zu dem vermeintlich verbündeten Ausland zu untergraben, c. Den Bolschewismus und seine Hintermänner nicht nur als Feinde des Volkes, sondern auch als die Urheber der Kriegsgefahr in Europa eindeutig herauszustellen. Hinzu kam eine allgemein positive Darstellung Deutschlands sowie der Aufruf an alle Völker der Tschechoslowakei, sich national selbstständig zu machen, also die Tschechoslowakei von innen heraus zu zerschlagen. Ähnliches fand auch beim Konflikt ums Memelgebiet statt. Dieser schmale Landstreifen im äußersten Ostpreußen war im Rahmen des Versailler Vertrages von Deutschland abgetrennt und 1923 von Litauen besetzt worden. Die deutsche Bevölkerung war von Anfang an gegen diese Besetzung. Seit 1934 wurden speziell fürs Memelland produzierte Rundfunkinhalte in diese Region gesendet. Litauen reagierte darauf mit Störsendern, was zur Folge hatte, dass Deutschland nun seinerseits mit eigenen Störsendern den litauischen Rundfunk im Memelland störte. 1936 entspannte ein deutsch-litauisches Wirtschaftsabkommen die Situation. Die politische Lage blieb jedoch eindeutig. Während der ganzen Besatzungszeit gewann die deutsche Einheitsliste im Memelland entweder 24 oder 25 von 29 Sitzen im Regionalparlament. Eine Litauisierung war letztlich unmöglich. Im März 1939 wurde das Memelland wieder Deutschland angeschlossen. Der litauische Sender wurde dem Reichssender Königsberg angeschlossen. Genauso wie das Saarland und das Memelland befand sich Danzig in einer Zwischen-den-Fronten-Situation. Seit 1920 war die Stadt politisch autonom, stand de jure unter dem Schutz des Völkerbundes, war zoll- und wirtschaftspolitisch jedoch an Polen angeschlossen. 1926 hatte es ein privatwirtschaftliches Abkommen bezüglich des Aufbaus und Betriebs eines Danziger Radiosenders gegeben. Die Reichspost hatte sich bewusst zurückgehalten, damit das Geschäft unpolitisch blieb. Im Mai 1933 hatte die NSDAP bei den lokalen Danziger Wahlen gewonnen. Von 72 Sitzen erhielt sie 38. Danzig lehnte sich nun politisch stark an Deutschland an. Schon 1933 gab es ein Danziger Ermächtigungsgesetz. Bis 1937 wurden die Oppositionsparteien verboten. Zudem wurden Anti-Juden-Gesetze erlassen. Der Völkerbund, der eigentlich die politische Hoheit über Danzig hatte, konnte diese Gleichschaltung nicht stoppen. Als der Krieg im September 1939 begann, war der Danziger Sender der erste, der eine Sondermeldung dazu herausbrachte. Die Beziehungen zwischen dem Dritten Reich und Polen waren recht wechselhaft. Während der Weimarer Republik hatte es Bürgerkriegs- und kriegsähnliche Auseinandersetzungen an den neuen Grenzen und in den von Deutschen und Polen gemeinsam bewohnten Gebieten gegeben. Die Beziehungen waren denkbar schlecht. Nach der Machtübernahme der Nazis entspannte sich die Lage und mündete im Freundschaftspakt von 1934. Der vorher auch im Rundfunk ausgetragene Konflikt endete. Es gab nicht nur einen Rundfunkwaffenstillstand, sondern sogar eine gewisse Zusammenarbeit. Es wurden vereinzelt Programme und Konzertübertragungen ausgetauscht, wenn auch nur im begrenzten Umfang. Als sich die deutsch-polnischen Beziehungen 38-39 verschlechterten, wirkte sich das natürlich auch auf die Rundfunkbeziehungen aus. Nachdem Hitler den Freundschaftspakt im April 39 aufgekündigt hatte, gab es von deutschen Sendern nun pro-deutsche und anti-polnische Propagandasendungen. Sendungen wurden zudem in polnischer und ukrainischer Sprache ausgestrahlt, letzteres für die ukrainische Minderheit in Ostpolen. Der polnische Rundfunk hielt sich mit Reaktionen sehr zurück, um die Spannungen nicht noch zu vergrößern. In den letzten Tagen vor dem Krieg berichtete der deutsche Rundfunk vor allem über wahre und erfundene antideutsche Aktionen in Polen und Grenzverletzungen polnischer Soldaten. Der Höhepunkt dieser Kampagne war der Angriff des SD auf den Sender Gleiwitz. Dieser wurde schließlich propagandistisch als Anlass für den Polenfeldzug genutzt. Bei dieser Aktion überfiel der SD den Sender und strahlte polnische Propaganda aus. Aufgrund der fehlenden Infrastruktur für eigene Sendungen in diesem Nebensender blieb die eigentliche Wirkung gering und scheiterte beinahe komplett. Ein Toter, den man vorher organisiert hatte, verblieb im Sender als Beweis für die polnische Attacke. Ein Rundfunkschlachtfeld anderer Art war Luxemburg. Der dortige Sender war ein besonderes Ärgernis für Deutschland, aber auch für andere europäische Länder. Der Luxemburger Sender wurde 1929 mit französischem Kapital gegründet und hielt sich nicht an den internationalen Wellenplan, war also quasi ein staatlicher Piratensender. Dies wurde nicht nur von Deutschland, sondern auch von Großbritannien und Dänemark kritisiert. Der Luxemburger Sender verbreitete vor allem pro-französische Sendungen. Diplomatischer Druck hatte keine Wirkung. Erst bei Kriegsbeginn schwenkte der Luxemburger Sender auf Neutralität um. Die deutsch-französischen Beziehungen nach dem Ersten Weltkrieg waren eigentlich immer angespannt gewesen, gelinde gesagt. Der deutsche Sender in Stuttgart sendete bereits seit 1926 Programme speziell für die Deutschen in Elsass-Lothringen. Frankreich revanchierte sich ab 1930 mit deutschsprachigen Sendungen für das Saargebiet und Südwestdeutschland vom Sender Straßburg aus. Wie die Saargeschichte ausging, habe ich schon erwähnt. Es kam zwar zu einer gewissen Entspannung danach, aber das bedeutete nur, dass der Status vor der Saarabstimmung wiederhergestellt wurde. Frankreich sendete weiterhin pro-französische Sendungen nach Südwestdeutschland und Deutschland sendete pro-deutsche Sendungen nach Elsass-Lothringen. Als 1936 das Rheinland militarisiert wurde, gab es erneut von beiden Seiten Sondersendungen. Im Rundfunkbuch wird auf Seite 267 eine Bewertung des französischen Auslandsrundfunks durch das Reichskriegsministerium zitiert. Die Erfahrungen der Spannungszeit im März des Jahres 1936 lassen sich dahin zusammenfassen, dass der französische Rundfunk technisch eine ausgezeichnete Waffe der geistigen Kriegführung ist, die taktisch so geschickt eingesetzt und geführt wird, dass sie in jedem künftigen Falle außenpolitischer Spannung eine sehr wesentliche Rolle bei der Beeinflussung der öffentlichen Meinung der Welt spielen wird. Man nahm den französischen Auslandsrundfunk also durchaus ernst. Die Sendungen aus Frankreich nahmen immer mehr zu, was die diplomatischen Spannungen diesbezüglich anheizte. Keine Seite wollte jedoch nachgeben. Wie bereits erwähnt, gab es sporadische französischsprachige Sendungen aus Deutschland während der Sudetenlandkrise. Ab August 1939 wurden französischsprachige Sendungen regelmäßig aus Deutschland ausgestrahlt. Abschließend möchte ich noch über den Rundfunkgegner im Osten sprechen, die Sowjetunion. Weder die britische BBC noch die amerikanischen Sender wurden vor Kriegsbeginn wirklich aktiv. Die Sowjetunion hatte jedoch schon lange einen Kurzwellen-Auslandssender in Betrieb, der ab 1929 auch auf Deutsch ausstrahlte. Ziel war prokommunistische Agitation. Seit 1929 wurden die Sendungen von der Reichswehr überwacht. Zu den Inhalten gehörten die Hymne der Internationalen, einer kommunistischen Organisation, kommunistische Lieder und Poesie, Vorträge und später auch Reportagen und Interviews mit Deutschen sowie Beantwortungen von Hörerfragen. Alle Parteien in Deutschland, von ganz rechts außen über die Mitte bis hin zu den Sozialdemokraten, standen diesen Sendungen ablehnend gegenüber. 1931 machte die Regierung unter Heinrich Brüning diese Sendungen zur Chefsache und sprach sie direkt bei diplomatischen Kontakten mit der Sowjetunion an. Dies hatte jedoch keinen Erfolg, weswegen Störsender eingesetzt wurden und die deutsche Bevölkerung über die Natur der sowjetischen Sendungen aufgeklärt wurde. Nach der Machtübernahme der Nazis wurden diese Überwachung und die Störaktionen verstärkt. Mit Beginn des Spanischen Bürgerkrieges, bei dem sich Deutschland und die Sowjetunion auf unterschiedlichen Seiten wiederfanden, verstärkten die Sowjets ihre Propagandakampagnen. Der NS-Regierung war durchaus klar, dass Radio Moskau abgehört wurde. Schließlich waren die Millionen kommunistisch orientierten Menschen nicht mit der Machtübernahme 1933 verschwunden. Ein gesetzliches Abhörverbot lehnte Hitler 1937 jedoch ab, da er es nicht für durchsetzbar hielt. Das NS-Regime konstruierte jedoch eine Art Verbot, wenn im Zusammenhang mit dem Abhören kommunistische Aktivitäten irgendeiner Art festgestellt wurden. Das reine Abhören war daher der Jure nicht verboten, jedoch riskant. Deutschland reagierte nicht mit Gegensendern auf die sowjetische Propaganda. Allein im Inland wurde antisowjetisch gesendet. Einen Auslandssender für die Sowjetunion mit russischen, ukrainischen oder anderen Inhalten gab es jedoch nicht. Als im August 1939 der Ribbentrop-Molotow-Pakt geschlossen wurde, endete die antideutsche Propaganda der Sowjetunion schlagartig. Bekanntermaßen war dies jedoch nur eine kurze Pause, die im Juni 1941 endete. Mehr dazu jedoch in einer zukünftigen Episode.
Abschlussworte.
Die Grenzenlosigkeit des Rundfunks, eigentlich aller elektronischer Medien, bringt es mit sich, dass es Wechselwirkungen zwischen In- und Ausland gibt. Heute ist dies noch stärker verbreitet als damals. Audio- oder Videosendungen, die eigentlich fürs Inland gedacht sind, verbreiten sich heute über das Internet über die ganze Welt. Damals war dies mit Kurzwellensendungen auch schon möglich. Der Kreis der Empfänger war zwar kleiner, aber es gelten die gleichen Prinzipien und man sieht ähnliche Effekte. Das Studium der Rundfunkgeschichte ermöglicht daher gewisse Rückschlüsse auf die heutige Medienlandschaft und Medienwirkung. Die Tatsache, dass die Akteure damals weniger waren, macht es einfacher, die Zusammenhänge zu sehen und zu verstehen. Gerade bei politischen Sendungen, Auslandssendungen anderer Staaten bzw. staatlich gelenkten Medien muss man die Inhalte kritisch hinterfragen. Sind diese Inhalte wirklich zur Information gedacht oder zur Beeinflussung oder beides? Dies war damals genauso von Bedeutung wie heute. In der nächsten Rundfunk-Episode wird es um den Rundfunk im Inland während des Krieges gehen.
Vielen Dank fürs Interesse!